es ist wirklich, man glaubt das nicht. Und dann schallt da die Musik und die haben dann da Tische draußen. Und direkt an den Menschen vorbei fahren die Transporter mit den Schweinen. Es macht dich völlig fassungslos, weil du sagst, das ist doch, das gibt's doch gar nicht. Das ist so eine verkehrte Welt. Und ja, wo du dann wirklich denkst, ja, das kann doch einfach nicht sein, ne?
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Daniela Böhm. Daniela Böhm ist nicht nur eine talentierte Schriftstellerin, sondern auch eine leidenschaftliche Tierschützerin. Ihre Bücher, angefangen mit Zwei Marde im Himmel bis zu Die sechs magischen Steine, entführen uns in eine faszinierende Welt. Doch ihre Leidenschaft beschränkt sich nicht nur auf die Literatur. Sie setzt sich aktiv für Tierrechte und Umweltschutz ein, schreibt für Hinter den Schlagzeilen und Vegan für mich und hält Mahnwachen vor einem Schlachthof. Ihre Liebe zu Tieren spiegelt sich auch im Verein Ein Licht der Hoffnung wider, der Lebenshöfe unterstützt. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Daniela Böhm. Hallo Daniela.
Hallo Robert, ja, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Was ist dir wichtig, Daniela?
Ja, wichtig ist mir vieles. Wichtig ist mir in der heutigen Zeit, ich glaube, wie so vielen anderen Menschen auch, ja, dass diese Welt eine bessere wird und für alle Lebewesen. Das ist etwas, was mich sehr begleitet und eben wofür ich mich auch einsetze. Und ja, es soll für alle schön sein auf dieser Welt, für die Menschen und für die Tiere, und der Erde soll es gut gehen, der Natur soll es gut gehen. Ich bin ja vielleicht so ein bisschen auch ein bisschen ein hoffnungsloser Optimist. Ich bin schon oft verzweifelt über all das Leid auf der Welt, ob es die Menschen betrifft, die Tiere, die Natur. Und manchmal, ja, habe ich auch ganz verzweifelte Tage, aber ich versuche sehr, mich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist, wo es doch hingehen soll, was wir uns alle wünschen, dass diese Welt ein besserer Ort wird. Und ich sage immer, mein Motto ist, ich glaube an eine bessere Welt, weil an was soll ich sonst glauben? Und wie gesagt, verzweifelt bin ich auch immer wieder und kenne diese hoffnungslosen Momente. Aber letzten Endes trage ich diese Hoffnung in mir, dass es besser wird. Ich bin da, ja, das ist vielleicht ein bisschen utopisch, aber ich glaube daran, eben weil an was soll ich sonst glauben? Und ich glaube eben auch, dass jeder, und das machen ja so viele, ich kenne so viele tolle Menschen, die sich im Kleinen wie im Großen einsetzen, eben dass diese Welt ein besserer Ort wird. Es gibt so viele tolle Startups, es gibt ja, aber auch jeder auf seine Weise. Und ich sage immer, und wenn es nur das Stück Plastik ist, was man aus dem Wald mitnimmt, irgendwas kann man tun. Irgendwas. Ja.
Was stellst du bei den Menschen fest, die einen positiven Beitrag leisten? Welche Werte, welche Zuversicht, welchen Mut, welche Visionen haben die Menschen, dass sie einen positiven Beitrag leisten? Was macht diese Menschen außergewöhnlich?
Naja, was macht diese Menschen aus? Ich würde sagen, ein offenes Herz und viel Empathie und auch ja, der Wunsch, etwas zu tun, dass man eben seinen Beitrag leisten kann, auf welche Weise auch immer. Also was jetzt besonders den Tierschutz betrifft, würde ich sagen, was macht diese Menschen aus? das ist vor allen Dingen die Empathie. Die Empathie, die eben nicht nur auf die Menschen sozusagen begrenzt ist, sondern eine Empathie, die ja im wahrsten Sinne des Wortes weit über den Tellerrand hinausgeht. Und das ist, wo ich jetzt sage, also im Tierschutz würde ich das ganz eindeutig da ausmachen, dass diese Menschen, die sich einsetzen, ein großes empathisches Herz haben, was eben andere Lebewesen mit einbezieht. Und ja, und dann gibt's ja auch ganz viele Menschen, die sich jetzt im Naturschutz einbringen, ja, die jetzt also ganz speziell sich um das Wohl der Erde kümmern. Und da, ja, ach, da gibt's so viele tolle Sachen, auch bei mir hier in der Gegend, manchmal dann im Frühjahr, dann das ist so eine private Initiative, die ziehen dann rum und sammeln Müll und Plastik ein von den Fluren, von den Wäldern. Und ja, und ich denke, so jetzt, was auch den Naturschutz angeht, das ist so wirklich diese Liebe zu dem Planeten, zur Erde, dass man, ja. Also ich glaube, es hat ganz viel mit dem Herz zu tun. Ich glaube, da ist das Herz der Motor. Ja, weil deine Frage, was macht diese Menschen aus? Ja, was macht sie jetzt irgendwie besonders? Und ich glaube, das ist einfach eine Herzenskraft. Das ist ein offenes Herz. Ja.
Wann hast du zum letzten Mal dein Herz verloren? Also wann hast du zum letzten Mal gesagt, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr oder jetzt achte ich mal nicht auf andere. Wann war das zum letzten Mal? Und auch vielleicht so eine Doppelfrage, wann kam bei dir der Moment, wo du gesagt hast, ich möchte einen Beitrag leisten, ich möchte mich aktiv für Tierschutz einsetzen, ich möchte mich aktiv für die Welt einsetzen?
Mhm. Oh, jetzt überlege ich gerade, auf welche Frage ich zuerst antworte, vielleicht auf die zweite. Da muss ich ein ganz klein wenig ausholen. Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr Vegetarierin und habe 2010 habe ich dann angefangen, ganz vegan zu leben. Und da kam eigentlich dann auch dieser Wunsch, mich ja mehr zu tun, mich einzubringen. Das war mir schon immer wichtig mit den Tieren und wie ihr so in jüngeren Jahren eben da habe ich mich da auch eingesetzt. Aber es war dann eben 2010, dann war das wirklich nochmal so, ja, durch diese intensive Auseinandersetzung und Beschäftigung wieder mit dem Thema Tierrechte, dadurch, dass ich eben begonnen habe, vegan zu leben, weil ich halt verstanden habe, was das eigentlich bedeutet und was die ganze Milchwirtschaft und Eierindustrie, was das alles für ein unglaubliches Leid bedingt. Und dadurch, ja, und dann habe ich eben angefangen, vegan zu leben und habe mich eben intensiv mit dem Thema Tierrechte wieder auseinandergesetzt. Bin dann auch auf Demos gegangen und ja, zeitgleich begann das dann auch mit dem Schreiben, also fast zeitgleich. Und da ist dann auch mein Buch entstanden, Tierschicksale. Und ja, und dann gab es auch einen Auslöser. Ich habe damals in Geldendorf gewohnt und da in der Nähe ist das Kloster St. Ottilien und die haben auch Tierhaltung. Und da bin ich dann mal vorbeigegangen und da war dieser Mastbullenstall und das war also wirklich ein großer, großer Jammer, wie die Tiere dort gehalten wurden. Und ja, und da war so richtig, da fing das dann so ganz, da wurde ich dann so richtig aktiv, dass ich mich so angefangen habe, da einzusetzen. Und dann gab's diesen Moment, das war 2000, 14, wo ich auch sehr, sehr verzweifelt war. Das war halt so einer dieser Momente, wo ich so ganz schlimme Bilder in meinem Kopf hatte und ich dachte mir nur, mein Gott, was kann ich denn noch tun? Was kann ich denn noch tun? Und da entstand diese Idee zu einer Mahnwache vor dem Schlachthof in München, der liegt mitten in der Stadt im sogenannten Schlachthofviertel. Und das war wirklich so aus dieser Verzweiflung heraus, ich dachte, ich muss etwas tun, ich muss noch was tun. Ja, also ich war da schon recht aktiv, aber es war so wirklich, ich möchte was tun. Und ich habe wochenlang drüber nachgedacht, wie ich das machen kann, wie ich diese Aktion machen kann. Und für mich war ganz wichtig, dass es eine Mahnwache im ursprünglichen Sinne wird, nämlich mit ganz, ganz vielen Lichtern für die Opfer, die hinter diesen Mauern sterben müssen. Und damals gab es auch noch den Bereich der Schweineschlachtung, dass da die Schweine, das ist jetzt geschlossen worden, dieses Jahr im Juni, aber da, die Schweine wurden immer in der Nacht angeliefert und die Rinder in der Früh. Und deswegen sollte die Mahnwache auch über Nacht gehen. Und die ersten beiden Mahnwachen haben 36 Stunden gedauert. Und wir hatten also wirklich ein Lichtermeer und ganz viele Bilder. Und und ich habe die Aktion von Anfang an ein Licht der Hoffnung auch genannt, eben dieser Wunsch, dass es eben besser wird. Und gleichzeitig sind es aber bis heute, wenn ich dort bin, diese Lichter, die dort brennen, das ist wirklich in Gedenken, das ist wirklich im Sinne einer ursprünglichen Mahnwache für die Opfer, die hinter diesen Mauern sterben müssen. Und gleichzeitig habe ich dann die Aktion auch verbunden mit einer Spendenaktion für Tiere auf Lebenshöfen, weil ich sage immer, Lebenshöfe, das sind für mich Inseln der Hoffnung. Das sind so wunderschöne Plätze und es entstehen ja immer mehr, die beweisen, dass dieses friedliche Miteinander zwischen Mensch und Tier, dass das möglich ist. Und das ist immer mein großer Trost, dass es Tiere gibt, die so einem schlimmen Schicksal entronnen sind und die ein glückliches Leben haben dürfen auf einem Lebenshof. Und Lebenshöfe kämpfen leider auch oft um ihr Überleben. Und und daraus ist dann auch der Verein Ein Licht der Hoffnung entstanden. Wir möchten halt vor allem kleinere Lebenshöfe unterstützen, die Hilfe brauchen für fehlende Patenschaften, Tierarztkosten, Reparaturen. Ja, genau. So, jetzt habe ich, glaube ich, deine zweite Frage ausführlich beantwortet. Oder fehlt da jetzt noch was?
Alles gut. Also sehr ausführlich beantwortet. Und die erste Frage noch, die ich dir gestellt habe.
Das war, wann ich mein Herz verloren habe, oder?
Zum letzten Mal, ja. Ja. Oder auch vielleicht als Kind, also als der erste Impuls kam, dass du vielleicht sogar als Kind zum ersten Mal gedacht hast, ich möchte etwas Gutes tun. Ich möchte den Tieren helfen, der Welt helfen.
Also ich bin, jetzt habe ich irgendwie deine Frage, weil ich dachte jetzt Herz verloren, wie meinst du das jetzt genau, weil Herz verloren im Sinne von, dass man ein Herz an etwas verlieren, dass man sich einsetzt, oder Herz verloren, weil man so einen großen Kummer erlebt hat. So habe ich das jetzt zuerst gedeutet.
Also zum letzten Mal das Herz verloren im Sinne von Kummer und das zum ersten Mal das Herz verloren als Kind quasi im Sinne von Positivität, im Sinne von, ich möchte einen Beitrag leisten.
Also Ich glaube, da bin ich sehr, oder waren wir waren ja drei Kinder oder sind immer noch zum Glück sehr beeinflusst gewesen, auch mütterlicherseits. Meine Mutter ist eine natürliche Vegetarierin Also die hatten noch nie in ihrem Leben Fleisch gegessen. Also mit dieser Tierliebe bin ich, wir hatten auch immer Hunde, also da bin ich schon aufgewachsen. Sie wollte aber eben uns selbst diese Entscheidung überlassen, also kein Fleisch zu essen. Und es gab bei uns zu Hause nie viel Fleisch. Ja, und dann sind wir alle so in ähnlichen Zeiträumen, haben wir dann aufgehört, Fleisch zu essen. Also mein Bruder, meine Schwester und ich. Und also, ja, Herz verloren, mir fällt da jetzt schon etwas, also, oder ja, jetzt gerade speziell ein. Es gibt einen Schriftsteller, den ich sehr, sehr verehre, Manfred Küber. Der ist 1933 gestorben. Kennen nicht sehr viele Menschen. Der hat aber tatsächlich als erster den Welttierschutzpreis in Genf bekommen. Und er hat sich schon damals, also Ende der 20er Jahre, ganz vehement gegen Vivisektion eingesetzt und war auch eben überzeugter Vegetarier. Und er hat ganz, ganz viele wunderbare Geschichten geschrieben. Und es gibt ein Buch von ihm auch, das kann ich auch nur sehr empfehlen. Das nennt sich Manfred Kübers Tiergeschichten. Da sind auch sehr viele Märchen drin. Er war auch sehr, ja, schon auch spirituell. Aber er hat so eine ganz eigene Art von Humor auch gehabt. Also seine Tiergeschichten, das ist wirklich herrlich teilweise. Aber er hat auch ernste Geschichten geschrieben. Und eine Geschichte von ihm heißt Stumme Bitten. Und da geht's um ein Schaf, was zum Schlachthof, zum Schlachter geführt wird. Und er schreibt das wirklich aus der Sicht des Schafes. Und das ist, da zieht's mir jetzt das Herz zusammen, wenn ich dran denke. Das ist wirklich so eine berührende Geschichte. Und ich weiß, die habe ich eben schon als Kind gelesen. Und das habe ich nie vergessen. Also das ist etwas, was sehr, ja, mich bestimmt stark geprägt hat. Und ja. Ja, Entschuldigung, wenn ich immer so ein bisschen ausführlich werde. Ich weiß,
nein, alles gut.
Und und mein Herz verloren im Sinne von Trauer, das habe ich erst vor nicht langer Zeit, am 26.09. ist mein über alles geliebter Hund, mein Tino, gestorben. Ach schau, ich kann gar nicht drüber reden eigentlich. Und es war wirklich mein, ja, Seelenhund, und es war seine Zeit zu gehen, aber er war wie ein Teil von mir und er fehlt mir ganz, ganz arg. Und stell mir lieber wieder eine andere Frage, Robert.
Natürlich, natürlich. Also das war auch gar nicht auf das bezogen, sondern eher vielleicht ein Ereignis, ein Erlebnis, wo du einfach gesehen hast, die Menschen sind noch nicht so weit. Weil wann ist, also das war eigentlich mit der Frage gemeint, wann ist dieser Tipping Point erreicht, dass einfach die Menschen, so war das eigentlich gemeint. Also wann hast du zum letzten Mal dein Herz verloren im Sinne von, warum ist das immer noch so? Warum muss man denn Mahnwache stehen? Warum wird noch den Tieren so viel Leid zugeführt? Und wenn man solche Situationen erlebt, wenn man solche Situationen sieht, wenn man solche Situationen wahrnimmt, kommt es ja dann wieder dazu, dass man sich denkt, ich mag nicht mehr. Mhm. Ich gebe auf, es ist einfach hoffnungslos. Und das meinte ich mit Herz verloren. Mhm. Dass man sagt, man sieht sich in einer Situation, die aussichtslos ist, unter Anführungsstrichen.
Doch, das habe ich natürlich immer wieder oder erlebe ich bei den Mahnwachen ganz besonders natürlich. Genau dieses, was du jetzt beschrieben hast, dass man es nicht verstehen kann angesichts dieses unglaublichen Leids. Also also gerade in München, wie gesagt, der Münchner Schlachthof hat diese Besonderheit, dass er mitten in der Stadt liegt. Und man hört ja, wenn die Rinder entladen werden und wenn die dann in diesen Schleusen stehen, diesen Treibgassen, die rufen teilweise so verzweifelt, das ist furchtbar und wir fragen uns oft, die Leute, die da vorbeigehen, denken, das gibt's doch gar nicht, da müsste doch jetzt eigentlich jeder stehen bleiben und fassungslos sein und sich Gedanken machen und das ist einfach nicht zu verstehen. Oder ich kann dir auch ein Beispiel sagen, wir haben immer auch oder machen eine Mahnwache zum Oktoberfest, ja, weil das leider, also das vegane Angebot wird zwar mehr, aber dieser Fleischkonsum auf der Wiesn ist furchtbar. Also das ist eigentlich da ist so viel Tierleid, was dir da entgegenspringt und die Zahlen sind einfach nur furchtbar. Und da gibt's direkt am Eingang an der Einfahrt vom Münchner Schlachthof gibt's ein Restaurant. Das ist eigentlich ein Fischrestaurant. Das ist halt ganz alt eingesessen. Das gibt's da schon ganz lange. Und die machen immer, wenn die Wiesn ist, machen die After-Wiesn-Partys. Und das heißt, die Leute kommen dann von der Wiesn halt, ne, wenn die um 11 Schluss macht, und dann feiern die da weiter. Und es ist wirklich, man glaubt das nicht, und dann schallt da die Musik und die haben dann da Tische draußen und direkt an den Menschen vorbei fahren die Transporter mit den Schweinen. Und es macht dich völlig fassungslos, weil du sagst, das gibt's doch gar nicht. Das ist so eine verkehrte Welt. Und ja, wo du dann wirklich denkst, ja, das kann doch einfach nicht sein, ne? Also, ja, das sind natürlich so Momente oder, ja, wenn die Leute auch manchmal so, für mich ist, also das, ich, wir erleben da ganz, ganz viel an Kommentaren, also von positivem Feedback bis, dass wir angemotzt werden, dass wir, blöde Bemerkungen vor die Füße geworfen bekommen. Aber wir haben auch viele positive Gespräche immer wieder. Und das macht mir Hoffnung, das macht mir Mut. Aber das Schlimmste ist für mich immer, wenn die Leute da vorbeigehen an unserer Aktion, weil das sind ja wirklich viele Lichter, die da brennen und die ganzen Bilder, die am Boden liegen und alles und jemand grinst irgendwie hämisch oder das ist für mich immer das Schlimmste. Also das tut mir so in der Seele weh und ich denke, mein Gott, da passiert so ein Leid der kann nichts anderes tun, als darüber zu lachen, über unsere Aktion. Und das tut mir immer ganz, ganz weh. Und ich kann mich an eine Mahnwache erinnern vor einigen Jahren. Das ist immer ganz schlimm für uns, wenn wir dann gehen, alles wieder, ja, da die Lichter einsammeln und halt alles aufräumen und so. Und oft, manchmal ist es dann noch so, dass da noch Rinder in den Treibgassen sind und man hört die rufen. Und das ist immer, ich habe dann immer so ein Gefühl, als würde ich die im Stich lassen. Das ist ganz schlimm. Das ist, weil, weißt du, diese Aktion ist ja wirklich auch, ich sag, einstehen für die Tiere und auch ihnen. Ich kann zwar nicht viel machen, aber ich versuche mich da auch energetisch in Liebe auf die Tiere zu konzentrieren. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und wenn ich dann da weggehe, ich kann ja nichts machen. Ich kann ihnen nur ich kann auf ihr Leid aufmerksam machen. Das mache ich mit der Aktion. Ich wünsche ihnen wirklich, ich bete für die Tiere, dass sie einen schnellen und gnädigen Tod haben, dass es schnell vorbei ist, dass es keine Fehlbetäubungen gibt, dass sie nicht leiden müssen. Das ist alles, was ich tun kann, was ich in diesem Moment tun kann, dass ich den Tieren wünsche, dass es ganz, ganz schnell geht und dass sie nicht leiden müssen. Aber eben, wenn ich dann manchmal wegfahre und ich weiß, da stehen jetzt noch Rinder, das ist ganz, ganz schlimm für mich. Und ich weiß, ich hatte wirklich einmal bei einer Mahnwache, da war ich so verzweifelt. Da hatte ich wirklich, das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich wäre am liebsten auch gestorben. Ich war so verzweifelt. Weißt du, das ist so, ich darf leben. Ich fahre dann nach Hause. Ich darf leben, aber die nicht. Weil der Mensch meint, er braucht immer noch Fleisch, was einfach überhaupt nicht stimmt und was einfach mit so unendlich viel Leid verbunden ist. Und das ist dieser Speziesismus. Das ist dieses, ja, das ist ja ein Tier, das kann jetzt ruhig für mich sterben, weil mir schmeckt halt das Steak. Aber ich, Mensch, ja, ich muss ja alles haben, was ich will. Und das ist etwas, das brennt mir wirklich auf der Seele und das ist mir wirklich schon, ja, ich glaube, seit ich Kind bin, wichtig, das ist auch mein Unverständnis, dass wir so differenzieren. Tiere sind Mitgeschöpfe, das sind Mitlebewesen und die waren lange, 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 lange vor uns da. Wir sind ein Wimpernschlag in der Zeit. Die Tiere waren zuerst da und die bräuchten uns Menschen überhaupt nicht. Denen ging es viel besser ohne uns, ja. Aber seit wir hier sind, ja, wir machen es nicht unbedingt besonders gut. Auch wenn ich an das Gute im Menschen glaube und dass sich ganz viele Menschen so toll einsetzen. Aber eben, für mich sind, ich kann da, natürlich sind Tiere anders, ja, ich bin anders von meiner Art, eine Kuh ist anders von ihrer Art, ein Hund ist anders von seiner Art, ein Vogel ist anders. Natürlich, wir sind alle verschieden, aber wir sind gleichwertig und wir sind alle Geschöpfe auf dieser Erde und wir sollten versuchen, friedlich und gut miteinander zu leben und zwar nicht nur unter uns Menschen, sondern eben wirklich auch mit den Tieren und den Tieren ihre Freiräume lassen, ihnen helfen. Wir sind wirklich Caretaker für die Natur, für die Tiere. Das wäre unsere Aufgabe als Mensch und das unterscheidet uns auch von den Tieren. Das ist die Verantwortung. Wir tragen eine unglaublich große Verantwortung, aber wir sind uns dessen immer noch nicht genügend bewusst. Und das wäre, denke ich, sehr, sehr wichtig.
Denkst du, dass der erhöhte Fleischkonsum mit dem Wohlstand zusammenhängt? Ich habe mal versucht, mich zu den Gesprächen mit meiner Großmutter zurückzubesinnen. Und damals hat sie einen Schnitzeltag gegeben, den Sonntag. Mhm. Und es hat unter der Woche nie Fleisch gegeben, weil man gesagt hat, das ist einfach zu teuer. Und es gibt halt einmal die Woche gibt es Fleisch. Das war so das Luxusprodukt. Und das war halt so die einzige Ausnahme. Ansonsten hat es wirklich nur Kost gegeben, die sehr günstig war zum damaligen Zeitpunkt. Und ist das vielleicht auch viel gesünder. Ein Statussymbol? Also ist das ein Statussymbol, dass man halt einfach mit dem Wohlstand mitgenommen hat, wir haben jetzt mehr Geld und wir können uns jetzt leisten, dass wir 3, 4, 5, 6 Mal die Woche Fleisch essen?
Ja, das hat sicher in der Entwicklung auch mit reingespielt, natürlich. Definitiv. Ja, ganz sicher. Aber eben, wie du sagst.
Was denkst du, muss man erleben? Weil es reicht ja eigentlich auch nicht, dass man es weiß, dass das schlecht ist. Es reicht ja auch nicht, dass man weiß, was bei den Schlachthöfen passiert. Also Was muss eigentlich geschehen, dass ein
Es müsste, radikales ja, es müsste reichen, ja. Eigentlich ist es so, dass ich sage, ja, es müsste eigentlich reichen, weil das Wissen ist ja da, die Dokumentationen sind da, ne? Das ist ja auch, ist ja wirklich ein großer Unterschied zu noch vor 10 oder 20 Jahren. Es kann heute niemand mehr sagen, ach, ich habe das nicht gewusst. Ja, also eigentlich ist das Wissen ja da und trotzdem, ja, wird's von vielen Menschen verdrängt, dass es viel, denke ich, macht der Gewohnheit, auch Trägheit, auch, ja, ein Stück Ignoranz, im Sinne von, mir schmeckt's halt, ja. Und ja, das sind viele verschiedene Faktoren, aber generell glaube ich schon, also die Entwicklung ist absolut da, dass schon immer mehr Menschen bewusster werden, aufmerksamer werden dem Thema gegenüber. Und auch wenn sie jetzt nicht gleich sagen, ich werde jetzt ab morgen bin ich Veganer oder Veganerin, glaube ich doch, dass sie schon immer aufmerksamer werden. Und das merkt man ja auch daran, an dem unglaublichen Angebot. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist, aber ich glaube, es ist ähnlich in den Supermärkten an veganen Produkten, ja, an veganem Käse und Hafermilch und weiß der Kuckuck, was es alles gibt, ja. Und das ist ja ein Riesenmarkt geworden und der Absatz ist ja da. Also die Leute kaufen's, ja. Und deswegen glaube ich schon, dass da schon Bereitschaft da ist, zumindest in unseren Breitengraden. Und dass es schon Leute gibt, die sagen, ja, Mensch, ihr könnt jetzt auch mal schauen, ich esse jetzt einfach weniger. Oder ich sage das oft, wenn ich, also gerade mit älteren Leuten auch spreche, bei der Mahnwache, wo ich sage, Mensch, sie können sich doch bestimmt noch erinnern oder ihre Mutter oder Großmutter. Früher, wie du gesagt hast, ne, da gab es in Deutschland, sagte man, dann Sonntagsbraten, ne? In Österreich Schnitzeltag, also das war dann der eine Tag in der Woche, wo es halt Fleisch gab und ansonsten gab es es eigentlich nicht, ja. Und ja, und ich versuche auch die Leute in Gesprächen immer zu ermutigen und zu sagen, ja, dann halt in kleinen Schritten einfach mal ausprobieren, ja, weil viele, ich denke, bei vielen ist es auch so immer noch so ein bisschen in den Köpfen verankert, obwohl man es besser wissen könnte bei dem ganzen Angebot und was es da alles an Kochbüchern gibt und ich weiß nicht was, aber vegan ist extrem, ja, und das ist immer so ein Satz, der oft so vor die Füße geschmissen wird, ja, das ist ja so extrem und so und dann muss man auch wirklich sagen, naja, also extrem ist das Leid der Tiere, nicht wenn man vegan lebt. Und die vegane Küche ist so reichhaltig, das Angebot ist so immens, was man alles machen kann. Also das ist wirklich toll. Da fehlt einem wirklich gar nichts und es geht einem definitiv besser. Sag mal, das ist, man tut in, also für mich stehen halt an allererster Stelle die Tiere. Man tut was Gutes für die Tiere, indem man aufhört, an diesem Leid beteiligt zu sein. Man tut sich selber was Gutes, ja, weil es besser ist für den Körper. Und man tut was Gutes für die Umwelt, für die Natur. Weil das weiß man ja auch mittlerweile, dass wie sehr der ganze Fleischkonsum auch für Umweltzerstörung verantwortlich ist und auch den Klimawandel durch diese ganzen Massentierhaltung, die Überdüngung der Felder, die Regenwälder, die gerodet werden, um Soja anzubauen, damit das hier nach Europa exportiert werden kann und hier an die Tiere verfüttert wird. Das ist alles so ein irrwitziger Kreislauf. Und ja, also eigentlich, wenn man was Gutes tun möchte für die Welt, und ich sage, da kann ich echt ein Beitrag leisten, den kann ich leisten, dann leb vegan. Das ist ein riesen Beitrag. Und das ist so eine, wie soll ich sagen, man tut automatisch etwas Gutes für die Welt oder man hilft mit, damit diese Welt ein besserer Ort wird. Das tust du, wenn du vegan lebst. Du kannst einen ganz großen Beitrag leisten. Also eben, eigentlich ist ein kleiner Beitrag, weil du sagst, ja, ich bin ja nur ich kleiner Mensch und ich mache, aber eben, wenn das jeder macht, dann wird's ganz groß und so wächst es ja auch. Also
ich habe noch zwei Fragen an dich und vielleicht wirst du auch ab und zu mit der Frage konfrontiert, vegan und Chemie. Weil es ist ja schon so, dass zum Beispiel in einer sehr bekannten Hafermilchmarke Sonnenblumenöl enthalten ist. Sonnenblumenöl ist jetzt nicht das beste Öl für den Körper, weil es freie Radikale freisetzt. Oder auch, dass man sagt, es ist sehr künstlich, es ist sehr stark verarbeitet, Farbstoffe sind dabei, Aromen sind dabei, etc. Natürlich beim Fleisch hat man auch Probleme, Antibiotika und so weiter, also und weitere Zufuhren. Also ist natürlich auch nicht toll und super, aber man hört halt schon oft, also ich hatte auch einen Podcast mit einer Neurowissenschaftlerin, die gesagt hat, es ist halt zu stark verarbeitet. Es ist sehr trotzdem schädlich. Also nicht alle. Also es gibt ja schon Ausnahmen von der Nahrung, aber es gibt schon viele stark verarbeitete vegane Lebensmittel.
Also ich sehe das so. Also jetzt für mich ganz persönlich, ich kenne das Argument natürlich und ich sage auch nicht, dass da vielleicht da alles gut ist, was da auf dem Markt ist. Ich persönlich halte es so, ich versuche, ich kaufe wenig Fertigprodukte, ja, also verarbeitete Lebensmittel. Aber ich ist nicht so, dass ich gar nichts kaufe. Und ich glaube, dass es da auch ein bisschen Unterschiede wirklich gibt. Je nachdem, man muss halt wirklich schauen, was drinnen ist an den Zutaten. Und dann, glaube ich, macht's aber auch ein bisschen die Dosis. Ich sage jetzt mal als Vergleich, wenn ich mich gesund und bewusst ernähre, ja, dann glaube ich, meine Güte, ja, dann esse ich halt mal vielleicht eine halbe Tafel Schokolade oder ich esse mal ein paar Kekse, ja. Also das wird mein Körper schon packen, ja. Und genauso sage ich jetzt, ja, okay, wenn ich mir jetzt mal so ein, keine Ahnung, irgendein veganes Fertigprodukt kaufe und das ist jetzt vielleicht von den Zutaten, ja, nicht ganz so optimal, schmeckt mir aber trotzdem gut und heute Abend soll es schneller gehen. Also dann, glaube ich, wird mein Körper, der sonst möglichst naturbelassene Lebensmittel bekommt, das schon schaffen, dass er jetzt mal was bekommt, was dann nicht ganz so super gesund ist. Weißt du, wie ich meine? Und es ist halt aber auch auf der anderen Seite tatsächlich so, muss zum einen sagen, also wenn ich sehe, was es in den Fleisch- und Wursttheken oder Kühlregalen, also was da angeboten wird an Zeug, was da teilweise drinnen ist, dann denke ich mir auch, na ja, gut, und dann habt ihr das aber mit den veganen Fertigprodukten, verstehe ich auch nicht, ja, und eben so eine Wurst und wie das alles zustande gekommen ist und verarbeitet worden ist und eben angefangen bei dem Antibiotika, was es am Tier bekommen hat, und was weiß ich noch für andere Medikamente und das Leid, was in diesen Produkten steckt. Weißt du, das ist dieses ganze Leid, was da drinnen steckt. Und dann sage ich mir, und dann kriege ich aber solche Argumente, ja, aber eure veganen Fertigprodukte, ach, die sind doch aber auch nicht so gesund. Also, Entschuldige, da könnte ich eigentlich ein bisschen die Krise kriegen. Ja, weil ich sage, hey, ist es jetzt schon wieder, das ist dieses, weißt du, ach, der Mensch ist ja so wichtig. Ja, ich finde, es ist wichtig, dass das Tierleid beendet wird, dass das aufhört, dass dieser Irrsinn aufhört. Und meine Güte, wenn dann irgendein Produkt im Supermarkt, irgendein Veggie-Nuggets, weiß der Kuckuck, nicht so gesund ist, ja nun, dafür ist kein Tier gestorben. Und mein Körper packt das schon, wenn ich sonst schaue, dass ich ihm guten Brennstoff gebe, sozusagen. Ja. Ja. Und etwas möchte ich auch noch sagen. Es ist ganz kurz noch zum Thema. Es ist einfach wirklich so. Es gibt viele Leute, die sind, ich sage jetzt mal, auch vielleicht ein bisschen fantasielos und die wollen aber vielleicht gerne auch ja, das mal probieren mit weniger oder ohne Fleisch, ja. Und die kaufen dann halt auch solche Produkte und sagen, ja, geht ja auch ohne, super, ja. Das ist halt auch als Einstieg gedacht. Und insofern finde ich das völlig in Ordnung, dass es das gibt. Und natürlich, idealerweise wäre das jetzt alles auch ganz super gesund. Ja.
Ich habe noch eine Frage an dich. Die letzte Frage, die Abschlussfrage. Was möchtest du noch sagen?
Was möchte ich noch sagen? Das Ich würde mir wünschen, dass wir uns alle, auch wenn es manchmal so verzweifelt auf dieser Welt aussieht, ob das das Leid der Menschen ist oder der Tiere oder der Erde selbst, dass wir uns alle unsere Hoffnung und unseren Glauben an eine bessere Welt bewahren und dass wir, ja, dass wir uns dafür einsetzen und dass wir wirklich daran glauben, dass wir das auch visualisieren, dass es möglich ist, weil das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Und dabei auch wirklich eben immer daran denken, dass die Tiere Mitlebewesen sind und dass es denen genauso gut gehen soll wie uns Menschen. Und ja, also wirklich die Hoffnung, die, auch wenn es manchmal wie so eine Utopie anmutet, an eine Art goldenes Zeitalter, also an eine Welt, wo wir glücklich leben, alle. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass man sich diesen Glauben und diese Hoffnung, auch wenn es manchmal schwer ist, dass wir uns die bewahren.
Dankeschön. Schöne Abschlussworte, inspirierende Abschlussworte, die ich gerne mitnehme. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, liebe Daniela. Vielen Dank für deinen Beitrag, den du leistest und danke für die Zeit. Dankeschön.
Ja, danke, lieber Robert. Ich habe mich gefreut, mit dir zu reden. Vielen Dank.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.